Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast Schrödingers Katze.
Ich bin Ingo.
Und ich bin Karol.
Und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze.
Was meint?
Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus.
Ja, herzlich willkommen, wir sind hier in der zweiten Staffel von Schrödingers Katze, Folge Nummer 1. Und das Thema heute wird nach über einem Jahr Abstinenz oder Absenz sein, KI. Und wie sie uns das Leben verschlechtert. Ich steige mal so relativ easy ein. Für mich war es wichtig, das Thema mal von der anderen Seite zu beleuchten, weil alle überall schwadronieren KI, ne? Und macht alles einfacher und einfacher. Ja, und es gibt eigentlich eine ganze Menge praktische Beispiele und auch technische Hintergründe, die das bei mir immer mehr in Zweifel gezogen haben.
Sag mal, Ingo, warum du hast jetzt gleich so reingehauen mit der Feststellung, wie KI unser Leben schlechter macht?
Aha.
Also das ist doch super. Also ich meine, na jetzt ganz unironisch. Ja. Also das birgt ja schon gewisses Potenzial, ja. nicht für die KlickwirkerInnen, ja, also für die nicht.
Nee.
Also mit 1,30 Euro oder 2 Euro pro Stunde psychische Belastung, Schäden. Das ist vielleicht jetzt der Nachteil oder vielleicht auch irgendwie die Trainingsdaten, die sind ja auch fragwürdig und wären ja auch jetzt immer umkämpfter. Aber im Großen und Ganzen, wenn das mal dann funktioniert, überall ist doch jetzt KI drin. Egal, wo ich reingucke.
Genau, da hast du sozusagen schon den ersten Marker gesetzt, ne? Die Trainingsdaten, die Zuverlässigkeit, Unzuverlässigkeit der Trainingsdaten. Das würde ich so vielleicht gar nicht in Zweifel ziehen wollen, weil natürlich jeder Learner, Programmierer, ne, hat ja auch eine Ethik, ne? Er verfolgt ja grundsätzlich erstmal immer das Positive. Davon kann man schon ausgehen. Ne? Es gibt sozusagen nicht den Programmierer, der sich bis zu einer KI-Programmierung neuronale Netze und so durchgekämpft hat. Das kann sozusagen per se kein schlechter Mensch sein. Das ist die Ausgangslage, die ich habe. Ne? Dass sozusagen ich nicht davon ausgehe, dass es dort bösartige Menschen und Absichten gibt. Ne? Das glaube ich nicht. Kann im Einzelfall sein, ist aber jetzt kein Gruppenphänomen. Das Problem, was wir haben mit den Trainingsdaten und der Einspeisung, dann dem Aufbau der neuronalen Netze und vor allen Dingen die Erwartungshaltung, sprich die Absicht, die meistens ja im Deutschen auch im Konzerninteresse liegt, also nicht im Deutschen, sondern in dieser Gesellschaftsform, Kapitalismus, liegt ja im Konzerninteresse, ne? Gibt ja ein Konzerninteresse, da sagt, wir was verkaufen, Profit machen, Vorteile am Markt erzielen und solche Sachen. Und da liegt meiner Ansicht nach das Hauptproblem, weil wir in Deutschland in so einer Ausnahmeposition vegetieren, möchte ich schon fast sagen, auf dem technischen Standard, beziehungsweise auf dem rechtlichen Standard, weil wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben in den letzten 20, 30 Jahren, welchen Weg wir da gehen wollen. Und da ist uns hier mit Professor Nida Rümelin, ist uns maximal eingefallen, der ist da führend im Bereich Ethik, da ist uns eingefallen, dass wir die KI gerne ethisch gestaltet hätten. So, ne? So ethisch, moralisch.
Das ist doch ein hehres Ansinnen.
Genau, da gibt's auch jede Menge Selbstverpflichtungspapiere und die unterschreiben alle irgendwas und sagen, ja, so freiwillige Selbstkontrolle, wir wollen, dass das alles ethisch, moralisch sauber abläuft.
Ja.
So. Die Amerikaner, die ja im Wesentlichen da ganz anders rangehen, die sind ja eher auf dem utilitaristischen Trip, um das zu verdeutlichen, was das bedeutet, heißt, dir gehört jetzt, sagen wir mal, du hast ein Auto, das ist selbstfahrend und dann machst einen Unfall und überfährst jemanden. So. Dann stellt sich die Frage im rechtlichen Sinne, wer ist jetzt das Auto verantwortlich, weil es ist ja programmiert, ist der Learner verantwortlich oder ist der Eigentümer verantwortlich? Also wir haben keine Rechtsbezüge dazu.
Genau.
Also es gibt sozusagen weder in Europa noch in Amerika gibt es dazu überhaupt einen Rechtsbezug, ist auch noch nicht abschließend geklärt und eigentlich auch gar nicht in Klärung gerade begriffen. Wem gehört die KI, ist dann die Frage. Wird aber die KI sagen, also der KI-Learner wird sagen, ja nee, ich habe das Ding sauber gebaut und das Auto war kaputt, so, ne? Technik, also andere Technik, so.
Die werden sagen, ja, aber der Kunde hat unterschrieben, als er das Auto gekauft hat, dass da Ausfälle passieren können. Das heißt, er hat das Risiko in Kauf genommen und er hätte das jetzt irgendwie abwenden können und so weiter und so fort. Und das ist das. Und die Amerikaner sind utilitaristisch drauf. Das heißt, das Auto wird sich für den Besitzer des Autos entscheiden. Im Unfallfalle wird einfach jemand überfahren, weil der Eigentümer des Autos das Höchstrecht hat.
Ja.
Ne, vertraglich betrachtet so. So. Dann haben wir die zweite große Schiene, das ist sozusagen in Asien stattfindet. Das geht dann also bis in den indischen Bereich, die dann eher sozusagen, naja, kommunitaristisch würde ich jetzt auch nicht sagen, die gehen eher zentralistisch an das Problem ran. Die sagen, naja, die KI muss schon, wenn die irgendwo eingesetzt wird, dem Gemeinwohl nützen. Ne? Also da wird dann entschieden, dass der Fahrer mit dem Auto einen Baum fährt. Also muss er einfach weg. Ne?
So. Mhm.
Weil der wird ansonsten der Allgemeinheit schaden mit diesem kaputten Auto und so weiter. Ist aber auch nicht gut, weil das natürlich dann die individuellen Sicherheiten verletzt. So und die Europäer stehen zwischen Baum und Burka. Weil vor ungefähr 12, 15 Jahren, da gibt's einen interessanten Podcast, der heißt der Dalai Lama und die Quantenphysik, beim Helmholtz, bei der Helmholtz-Gesellschaft, dort hat der Chef, Karl Arko, vor ungefähr 1 bis 2 Jahren ein Interview gegeben, und hat darauf verwiesen, dass vor ungefähr 10, 12, 15 Jahren der Oettinger in der Europäischen Union damals sehr viele Gelder freigemacht hat, um das KI- und Quantencomputerfeld für Europa, Deutschland entsprechend auf eine Schiene zu bringen, ne, vorzubereiten.
Auf eine Schiene zu bringen, das passt sehr gut, passend zu dem Trolley-Problem, was du gerade beschrieben hast. Sehr schön.
Genau. So, und dort hat man sich aus damals verständlichen Gründen, also sagen wir, oder aus naheliegenden, hermetisch betrachteten Gründen, entschieden für den amerikanischen Weg. So. Und man muss ja sehen, dass in einer globalisierten Wirtschaft brauchst du ja gerade bei KI, wo es um standardisierte Verfahren und Prozesse geht, um eine Andockfähigkeit vor allen Dingen, ne, in andere Regionen. Wenn ich was verkaufen will, dann muss es dahin passen. Das heißt, ich muss mich für einen Markt entscheiden. So, da wir Europäer jetzt nicht unbedingt die Chinesen beliefern, sondern eher mit den Amerikanern Deals machen, haben wir uns natürlich für den utilitaristischen Weg entschieden. Der widerspricht aber komplett unserer Rechtsordnung. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeiten, sozusagen das tatsächlich so zu machen. Und deswegen reden sich die KI-Philosophen in Deutschland, aber auch die Politiker und auch die großen Konzernphilosophen und so weiter, ja, wobei, da gibt es ja noch nicht mal welche, die reden sich jetzt gerade ein, also dieses KI-Führungsmanagement und so, die reden sich gerade ein, dass wir das ja ethischer machen können als die Amerikaner.
Ja. Mhm. Das heißt, wir isolieren uns.
Mhm.
Oder werden eine Insel?
Naja, das weiß ich nicht.
Naja, ich habe nämlich auch schon über diesen Gedanken nachgedacht. Da ging es eher so tatsächlich um die sprachliche Komponente.
Ja.
Weil dort kann man, glaube ich, schon sagen, dass da so ein Isolationseffekt durchaus stattfinden könnte, wenn wir da stehen bleiben, wo wir stehen. Oder wo wir hinwollen. Ja. Das ist problematisch. Ich glaube, das ist schwierig.
Naja, marktpolitisch betrachtet schon. Also in dem Sinne ökonomisch ist es mit Sicherheit schwierig. Auf der ethischen Ebene würde ich sagen, es ist egal, ne? ob wir jetzt uns den Amerikanern und den Chinesen anschließen oder ob wir uns isolieren als Europa. Da würde ich schon fast so weit gehen, dass ich sage, das KI-System ist ja vollkommen unerprobt. Weltweit. Es gibt also, ne, eine Steinaxt, da hatten wir 40.000 Jahre Zeit, um die zu erproben und zu gucken, wie wir die verfeinern und so weiter. Dieses Experiment, das Internet ist in der Menschheitsgeschichte ganze 6 Sekunden alt oder so, ne? Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Und jetzt kommen wir mit KI, die ist 0,4 Sekunden oder so, oder nicht mal 0,2 oder so, Menschheitsgeschichte hinter sich gebracht hat. Und wir haben das System nicht probiert. Es gibt ja von Einstein, Russell, 1955, das Manifest in Pugwash. Das ist ein kleines Dorf.
Pugwash ist in Nova Scotia.
Dann weißt du ja bestens Bescheid. Und die haben sich ja damals verpflichtet, haben gesagt, hinsichtlich der Atomwaffengeschichten müssen Waffen so eingesetzt werden oder dürfen gar nicht zu Waffen kommen, wissenschaftliche Erfindungen und so weiter. Und diese Pugwash-Geschichte versagt bei der KI komplett. Da interessiert sich kein Mensch dafür. Also diese Selbstverpflichtungsaktionismen, die da immer wieder passieren.
Gab es da von der Pugwasch-Konferenz doch irgendwelche Statements zur KI? Oder?
Nee, soweit ich weiß bis jetzt nicht, weil Pugwasch in Deutschland völlig zu einer Friedensanalyse-Sache, ich will schon fast sagen, verkommen ist. Ja.
Gut, in Deutschland schon, aber ich dachte vielleicht jetzt international oder im...
Nee, habe ich bis jetzt noch nirgends irgendwelche Papers zu sehen bekommen, die sich mit der Frage beschäftigen. Hm. Weil zum einen kann es sein, dass sie das noch gar nicht ernst nehmen und sagen, naja, so schnell fließt hier kein Wasser irgendwo runter. Ne? Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, würden die sich gar nicht damit beschäftigen, weil die Konzerninteressen viel größer sind. Ja? So. Und dann hast du ja aber ein Problem im Umgang mit der KI. Das heißt, die KI selber als technisches Objekt sozusagen, ja, die halte ich für gar nicht schlecht. Ich halte die Idee nicht für schlecht. Ich finde, die technische Entwicklung ist top. Das ist alles wunderbar, was du da machen kannst. Nur, wir Menschen sind nicht imstande, mit dem Werkzeug umzugehen.
Aber gar nicht. Wir gehen doch damit gar nicht mehr um.
Na doch, wir installieren das Ding überall.
Das fertige KI-Produkt möglicherweise oder KI-Bestand, aber wir müssen erstmal da hinkommen, dass es eine verwendbare KI gibt. Und da hapert es doch schon. Also ich meine, weil diese Annotationsarbeit, also von den KlickworkerInnen, ja, so klick, 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 das ist ja auch nicht mehr klick, 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 sondern inzwischen ist es ja schon an dem Punkt, dass die KI, also dass die AnnotationsarbeiterInnen sich selbst KI zur Hilfe nehmen, um Annotationsarbeit für KI zu leisten. Also die verschmutzen sozusagen die eigenen KI-Ergebnisse eigenem Input-Output sozusagen. Also das ist ja recht eklig. Und das Ergebnis, was dann rauskommt, ich weiß nicht, kann man das schon als KI bezeichnen? Ich meine, es drängt immer mehr rein in alle Lebensbereiche, das ist Fakt. Aber eigentlich ist es ja so, dass es wirklich nur ein rein, das wird ja aufgezwängt, überall wird es einem aufgezwängt und noch gibt es die Wahl zu sagen, nee, nutze ich nicht.
Nee, die gibt's schon länger nicht mehr. Wenn, dem muss ich widersprechen, weil das geht schon bei der Bankcard los und bei den Automaten. Und dann ist es ja auch eine Frage der weichen Definition. Das heißt, hast du eine harte Definitionsfrage, was ist denn jetzt eine KI genau? Also da gibt's die einen, die behaupten, sie haben eine KI, das sind irgendwie diese ganzen Clickables, wie zum Beispiel Lexica, Unstable Diffusion, also diese ganzen Bildgenerations-KIs zum Beispiel, ne? Das ist nichts anderes als eine Stapelverarbeitung von Grafikprogrammen. Das hat es früher auch schon gegeben. Das haben wir früher nur händisch gemacht. Dann haben wir 5 Tage gebraucht, um so ein Bild zu generieren, ne? Mit Lensflare drüber. Und dann machst du noch den Schnicki und Schnacki und so. Das sind ja auch diese Filter, die es bei Instagram, Facebook, überall gibt es diese Filter. Ja, das war ja sozusagen der Anfang der ganzen Geschichte. Ne? Mhm. So. Und das ist mittlerweile implementiert in eben diese größeren Maschinen, die dann sagen, ja, wir sind jetzt hier Stable Diffusion, ne? Wir machen das, aber im Grunde sind es ja nur Automatisierungsprozesse von bisher schon vorhandenen Filtern, ne? So. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, ChatGPT zum Beispiel, ist auch eher eine lächerliche Veranstaltung, weil es ja eine Wortzusammenfügungsgeschichte ist. Der Output ist halt nur eine höhere Geschwindigkeit.
Ersetze das nächste Wort.
Ja, das ist einfach das, wo du jetzt da sitzt und sagst, was habe ich jetzt hier für ein Synonym, was kann ich jetzt für ein anderes Wort nehmen, und da googelst du oder du guckst in irgendwelche Schlagwortbücher und du guckst ja nochmal, was könnte ich denn jetzt da nehmen, Duden oder irgendwas, ne, Fremdwörter. Und das macht diese ChatGPT-Geschichte mehr, im Kern macht die nicht wesentlich mehr. Also wenn du dir von der ein JavaScript schreiben lässt, wird schon eng. Das lässt sich in der Regel fast schon noch kaum darstellen, weil das musst du auch nochmal umschreiben. Also es gibt da keine perfekten Ergebnisse.
Also redest du eher von so einer, wie heißt das, AG, also Artificial General Intelligence, ja?
Na genau.
Das, wovor alle Angst haben.
Genau, das ist so, ne, das ist so. Und aber diese kleinen Sachen, die ich eben genannt habe, wie zum Beispiel diese Grafikkonverter, wie ich das mal nennen, und diese ChatGPT oder so, das sind ja eher Sachen, die uns stören. Also die werden immer mehr verwendet und die verseuchen sozusagen immer mehr auch den Prozess. Da hast du diese Kontamination sozusagen von öffentlicher Gesellschaft oder so, ne, weil jetzt überall fließt das rein oder so. Wir könnten jetzt den Podcast, könnten wir uns komplett vorschreiben lassen, ne?
Also, richtig, ja.
Schreiben wir uns mal einen Podcast vor. und dann bringen wir den raus und dann reden wir über KI und die KI wird dann diesen Podcast wieder in ihre Informationssysteme reinholen irgendwann und wo wir über KI geredet haben mit KI-Informationen im Background und dann hast du sozusagen eine Verdopplung und eine Kopie und wieder eine Kopie von einer Kopie und am Ende hast du dann nicht mehr lesbar.
Einfach nur noch Müll.
Bei den Grafiken ist es ja ähnlich, darüber ist ja jetzt schon viel auch diskutiert worden, was halt diese Bild-KIs, die hauen halt ein Bilder ins Internet, machst halt Olaf Scholz mit der Kartoffel auf dem Kopf und in 3 Jahren erscheint das Bild irgendwo in der Presse. Das ist irgendwie, weil, also dann wird und dann wird, aber der ist ja KI-Ersteller, ist dann der Fotograf und so, das stimmt doch alles.
Naja, aber ja, im Zusammenhang mit Bauernprotesten ist verpasst das schon auf dem Kopf. Ja, ja.
Geht jetzt schon los, wenn du bei Google Bilder suchst, auch bei Pixabay, erscheinen ja immer mehr KI-Bilder und KI-Reels. Also das ist ja, da sind ja keine echten, das ist ja keine Handarbeit. Nun können Sie mal sich die Frage stellen, ist jetzt die echte Arbeit wieder wertvoller oder nicht? Oder ist die, ne? Also diese Frage will ich aber gar nicht führen, sozusagen, weil die mir zu sehr ins Leistungsprinzip geht. Das ist mir am Ende egal. Also eine Kamera war auch irgendwann mal so modern, dass die Leute gesagt haben, aber da hat er das Bild nicht mehr gemalt. Ne? So,
na, was wir aber erleben im Zusammenhang mit der Einführung von KI in allen möglichen Lebensbereichen ist, dass wir inzwischen, glaube ich, das ist so mein Gefühl, echt schon so in mindestens in 2 Klassengesellschaften arbeiten, was KI angeht.
Das geht jetzt los, ja klar, absolut.
Also nutzt du eigentlich ChatGPT 4.0 oder nutzt du 3.5 oder nutzt du Turbo oder... Ne? Nee, und je nachdem ist das Ergebnis
wer kann bezahlen.
Genau.
Wer kann bezahlen und der bezahlen kann. Und das ist die utilitaristische Frage. Wem gehört die KI? Wenn du eine hast, ne, wenn du kannst dir ein Auto, ein selbstfahrendes Auto, jetzt noch nicht, aber irgendwann mal wirst du es kaufen können. Das ist wie mit einem E-Auto jetzt, hast du viel Kohle, kannst du gut Auto fahren, das ist alles schön. Ne? Ansonsten kannst du es dir nicht mehr leisten. Haben wir ja jetzt gerade das Problem, dass die E-Bikes sind ja die neue, ist ja das neue Statussymbol. Also, ne, das Auto, ein E-Auto, wer kann sich ein E-Auto kaufen? Also, wenn das nicht aus China kommt. Und die Europäer wollen es ja gar nicht so günstig verkaufen. Das heißt, da haben wir ein dickes Problem. Und das ist genau bei der KI, wird sich das immer mehr entwickeln. Und dazu brauchst du natürlich die entsprechende Hardware. Ist auch wieder schön teuer. Also das musst du alles erstmal zusammenfügen. Er sagt natürlich, einer mit 3-6K im Monat oder 4K im Monat, der kann natürlich locker sagen, ja legit, Alter, das Ding kann ich mir kaufen, kein Problem. Dass der nicht mehr um sich rumguckt, wer sich das alles nicht leisten kann, ist auch klar. Das ist immer so in solchen Gesellschaften.
Naja gut, also wir erleben sozusagen eine kapitalistische Radikalisierung.
Wir erleben eine kapitalistische Radikalisierung und ich würde sagen ein KI-Gap oder ein AI-Gap. Ja. Und wenn dieser AI-Gap sich aufspannt, wenn der richtig sich aufspannt, dann geht der Schussel los.
Ja, genau.
Dann also fängt das
ja,
an.
Da sind wir ja jetzt hergekommen. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt ja schon diesen Gap, würde ich jetzt mal sagen, der sich auftut zwischen verschiedenen Regionen oder Ländern oder Mächten, nämlich Asien, China, USA, zwischendrin irgendwo Europa, wahrscheinlich sogar noch Deutschland als kleine Mini-Insel, die noch mit ChatGPT-3 arbeitet. Also nur so als Beispiel. Also ja, das ist schon, klingt ungut. Klingt ungut. Aber künstliche Hyperintelligenz könnte es doch schaffen, Klimawandel, Armut, Krieg und all das zu lösen.
Ja, das ist die Frage nach Gott. Da kannst du gleich die TUDC aufmachen und kannst sagen, wenn es Gott gäbe, dann wäre ja alles okay, ne? So, das Ding ist geklärt. Nein.
Nein?
Das wäre jetzt meine Antwort. Nein.
Aber
das halte ich für eine Religion.
Aber Elon Musk sieht das anders.
Elon Musk. Worüber reden wir? Nee, also Elon Musk sieht erstmal gar nichts und damit sind wir jetzt schon beim Kern, also beim wesentlichen Thema meiner These, die ich gerne hier reinwerfen würde mal. Das Ding ist, ich habe ja 22 habe ich ja viel an der LMU München und an Hanno-Plattner-Institut und so Kurse besucht, KI. Und ich bin immer mehr ins Nachdenken gekommen. Ne? Auf der einen Seite neuronale Netzwerke schreiben, auf der anderen Seite sich beschäftigen mit Ethik, KI, Führungs-Leader-Management sozusagen, ne? Und sich mit KI im Allgemeinen zu beschäftigen, haben wir unzählige Vorträge. Und ich dachte, mich hat immer wieder eine Frage bewegt. Wären wir als Menschheit um diese KI rumgekommen? Meine Antwort war dann nein. Wir mussten zwangsläufig etwas entwickeln. Und dann stellt sich mir die Frage, und jetzt kommen wir zu meiner These, die KI wird unseren letzten und eigentlich einzigen Menschheitstraum killen. Und zwar ist es die Raumfahrt. Mhm. Wir Menschen werden diesen Planeten nie verlassen. Im Sinne in der Besiedlung machen wir nicht. Das wird nicht funktionieren. Da müssen wir einen Raum brechen und Raum biegen und Planeten ranziehen und schwarze und dunkle Löcher und weiße Löcher und was weiß ich nicht alles. Karpaltunnels durchs Weltall graben. Das schaffen wir alles nicht. Und wir können auch keine Raumschiffe bauen, die so groß und gigantisch sind, dass sie irgendwie 400 Jahre durchs All fliegen können, in einer Geschwindigkeit, die es ihnen halbwegs ermöglicht, bis nach Andromeda oder was weiß ich was zu kommen. So. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, was wir seit Jahrtausenden eigentlich als Menschheit machen, das klingt ein bisschen absurd, grotesk eigentlich, wir versuchen den Planeten zu verlassen. Das eigentliche Paradies, ne, versuchen wir zu verlassen. Warum wir das tun, weiß ich nicht. Das Streben nach den Sternen oder so, da gibt es verschiedene religiöse wie philosophische Erklärungen, kosmologische vielleicht auch, keine Ahnung. Wir versuchen, diesen Planeten zu verlassen und wollen irgendwo hin. Und alles, was wir technisch erfinden, unterwirft sich diesem Prinzip. Alles. Kaffeemaschine, kleine Heizlüfter, Monitore, Spatenschaufel, Hacke, keine Ahnung, egal. Alles, was wir sozusagen erfinden, unterwirft sich diesem grundlegenden Traum. Das ist das höchste Ziel, was wir haben. Welches höhere Ziel hätten wir sonst? Erfüllung auf Erden, paradiesische Zustände, wir chillen uns alle kaputt. Ja, also das wird aber nicht passieren. Also weil wir müssen immer irgendwas machen und alle Leistungen, die wir erbringen, unterwerfen wir diesem Menschheitstraum. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Wir haben, um diesen Traum immer weiter zu entwickeln und immer näher an die Erfüllung des Traums ranzukommen, mussten wir ja technologisch immer besser werden. Haben wir auch gemacht, ne? Dann sind wir erst von den 2D-Sternbildern zum Hubble-Teleskop gekommen und haben gesagt, okay, jetzt haben wir 3D-Sternbilder, jetzt wissen wir endlich, die Planeten sind noch weiter voneinander entfernt. Dann haben wir sie gemessen, berechnet, Kepler und so weiter, ja, Einstein. Und dann mussten wir immer weiter und dann mussten wir die Raumfahrt und so weiter. Und jetzt haben wir uns bis zur KI rangeschaufelt. Ja. Jetzt haben wir die KI entwickelt. Und jetzt ist klar, also für mich ist klar, die KI wird ins All fliegen.
Ja.
Nicht wir. Wir fliegen hier gar nicht irgendwo hin.
Oder also die KI wird uns ins All fliegen? Nein?
Nein. Nein.
Nein,
wir sind also Menschen gar nicht geeignet,
gut, ja,
durch dieses,
ja,
All zu fliegen.
Ist, ja,
wir werden auch keine, also wir werden auch keine Panzerung von Raumschiffen entwickeln, die 800 Meter dick ist, damit die Hintergrundstrahlung nicht durchkommt und die ganzen anderen radioaktiven Strahlen, Sonnenstrahlen und so weiter. Also alles, was sozusagen an Strömen und Strahlen durch uns durchgeht, macht uns tot. Das ist, da gibt's einfach keinen, da gibt's keinen Ausweg. Also wenn wir eine Reise zum Mars überstehen, selbst wenn wir da landen können, und dann müssen wir, aber der hat keine Atmosphäre, das heißt, wir brauchen und so weiter. Das muss ich jetzt alles nicht erklären. Wir kommen nicht irgendwo hin, wir kommen auch nicht nach Andromeda, weil da brauchen wir, waren es glaube ich 4,2 Licht, Proxima Centauri, ne? 4,2 Lichtjahre. Jetzt musst du dir vorstellen, du musst mit der Geschwindigkeit dahin, damit du 4,2 Jahre fliegst, so 1000 Kilometer pro Sekunde. Pfeffer kriegen wir physikalisch alles gar nicht gebacken. So, wir verlassen noch nicht mal unser Sonnensystem, weil jetzt sind die zwei Sonden Voyager 1, 2 an der Heliopause.
Aber die KI.
Da sind fünf, ja, eine KI kann das. Und vor allen Dingen hat die den Vorteil, die ist klein. Ne? Also die ist ja Fingernagelgröße, ne? Brauchst du nicht. Und da gibt es einen Theoretiker, der hat ein Buch geschrieben, das heißt die Omega-Punkt-Theorie, Frank J. Tipler. Und Tipler sagt, wir als Menschheit werden ja nur mit Computern sozusagen das Weltall bereisen,
ja.
Aber nicht wir. So, wenn aber das passiert, dann ist sozusagen, das musst du erstmal jemandem kommunizieren.
Ja.
Ja, das muss ich jetzt jemandem erklären, der Menschheitstraum ist jetzt erfüllt. Welchen Traum haben wir denn? Was ist der Antrieb für jede technologische Erfindung auf diesem Planeten dann noch? Mobilität. Aber das fängt ja oben an. Das heißt, in der oberen Skala von Herrschaft und Reichtum beginnt ja sozusagen der Traum. Der beginnt ja nicht unten, der kleine Mensch in Anführungszeichen, der Mensch, der jetzt hier so sein Tagwerk verrichtet, der will ja jetzt nicht ins All. Ne? Aber alles, was der tut, fließt sozusagen in diesen Prozess.
Na klar.
Ja? Ist ja nichts fließt Neues. Alles in diesen Prozess. Und die Frage ist, wird er dann noch gebraucht? Ist er dann überhaupt noch relevant? Also, weil wenn die KI, also gibt es ein sehr einfaches Beispiel, die nehmen also so eine Laserkanone, ne, dann die wird oben im All zusammengebaut, die ist relativ klein, ne, weil die ist nicht so groß wie ein Raumschiff, kannst du alles gar nicht im All zusammenbauen, weil die Fluchtgeschwindigkeit der Erde gar nicht überwinden kannst mit diesen riesen Teilen, schaffst du alles nicht.
Ja.
Und wenn du es machst, brauchst du Jahrzehnte, und wie viele Artemis-Raketen starten pro Jahr und fallen wieder runter und so weiter, also das ist ja eine ganz klare Statistik. So, und jetzt nehmen sie so eine Laserkanone, die packst du hoch ins All, ne? Dann packst du dort so eine Checkkarten-Chip-artige KI rein. Und dann feuerst du die raus, ne? Da packst du vielleicht noch ein Sonnensegel dran, und dann gewinnt die immer mehr an Geschwindigkeiten, macht noch ein paar Flybys, kriegt noch Sonnenwinde und Magnetismus, und dann.
War das nicht auch das, was der Tippler beschrieben hat, die walnussgroße Raumschiffe und so? Ja, oder?
Na, war drei das, Gramm. Walnussgroß war es gar nee,
nicht.
Nicht
mal, oder das war noch das kleiner. So, ich weiß, es
drei Gramm.
Drei Gramm. Gramm. Ja, ja, ja.
Ja, genau. Sagt ein Gramm für einen Computer.
Ja, ja.
Der die gesamte Menschheitsgeschichte enthält.
Plus Sonnensegel, irgendwie sowas.
Plus Sonnensegel, ein Gramm, das muss aber sehr groß sein, 60 Quadratkilometer oder so.
Ja.
Und ein Gramm für die zwei Eizellen.
Ja, richtig, die
und
Eizellen.
Und das Kühlsystem, weil wenn das Ding irgendwo runterfällt, ne, muss sich dort eine Menschheit bilden.
Ja.
Und dann sagt er, hat die Menschheit, glaube ich, pro Planet 50 Millionen Jahre Zeit. Bei ihm geht's aber um ein anderes Ziel. Er will sozusagen das Universum vor einem Kältetod schützen, indem er den ersten Lichtstrahl findet. Also wie gesagt, da müssen wir hin, wir müssen den ersten Lichtstrahl finden. Darüber kann man nochmal 10 eigene Folgen machen, das ist ein anderes Thema. Aber
unbedingt.
Aber unbedingt, genau. Aber der technische Schritt ist sozusagen, wir nehmen 100 Millionen solche Dinger, schießen die ins Weltall, und dann werden schon ein paar landen, und die werden sich vervielfältigen und werden als ihre gleiche Aufgabe die Besiedlung des Alls verstehen und sich dementsprechend entwickeln. Und da ja das Universum unendlich groß und unendlich lang gehen wird, also für unsere Begriffe, sind ja 50 Millionen Jahre nicht sehr viel. Ne?
Hm.
Das ist einfach ganz wenig. So ein Klacks, ne? Und die gibt's noch nicht mal uns. Und dann werden schon ein paar Menschheiten entstehen, und die werden dann wiederum sich darum kümmern, wie das dann weitergeht. So, die machen das Gleiche nochmal nach so und so 4 Millionen Jahren, und dann, ne, das heißt einen exponentiellen Fortschritt in der Besiedlung des Universums, sagen wir mal. So, das können wir jetzt mit KI mit einem Schlag erledigen. Brauchen wir gar nicht uns groß kümmern. Schick mal einfach los, die Dinger, ne? Die kommen dann irgendwo an, landen dort und machen dann, was weiß ich, was die machen. Keine Ahnung. Da kannst du auch die zwei Eizellen mit draufpacken, wird schon funktionieren, ne? Wenn es nicht funktioniert, dann eben nicht. Die Streuquote ist dann entsprechend hoch, ne? Aber dann hat sich unser Traum erledigt.
Dein Traum.
Das ist nicht nur mein
Traum. Unser Traum? Wessen Traum?
Deiner und meiner. Der Menschheitstraum. Der Menschheitstraum, von dem ja auch immer die Sprache ist. Es ist ja auch immer, es gibt ja diese Sprache vom Menschheitstraum. Und der Menschheitstraum ist immer das Reisen ins All.
Aber wir reisen doch ins All.
Nee, wir fliegen bis zum Mond.
Das ist nicht das All, das ist doch schon das All. Ja, es wird jetzt viel über den Mars gesprochen, also, und dies, das, Ananas.
Ja, aber das,
aber ich weiß nicht, ist das so präsent? Das ist jetzt, muss ich jetzt wirklich ganz blöd fragen.
Habe ich doch vorhin, zumindest in meiner These, ich muss ja ein paar Voraussetzungen schaffen, ne? Sine qua non und so, muss ich natürlich sagen, in meiner These spielt das in den sogenannten, Unterschicht will ich jetzt nicht sagen, weil es ist Quatsch, passt gar nicht hin. In den anderen sozialen Schichten oder ökonomischen Schichten spielt das natürlich nicht so die Rolle.
Genau.
Das ist nicht präsent. Wir wachen so. Nicht früh auf.
Da wollen wir, an. Da willst du jetzt hin, ne? Da willst du jetzt hin, oder? Was hat das für Konsequenzen?
Na, die Pyramide bricht von oben ein. Wenn sozusagen diese großen Konzerne, Wissenschaftler und so weiter, für die ist das dann noch spannend, ne? Sagen, jetzt ist die KI unterwegs, das müssen wir so beobachten.
Ja, aber damit lässt sich doch kein Geld verdienen. Damit lässt sich doch kein Geld verdienen, oder nicht? Oder was? Oder wie?
Womit?
Mit der KI, die durchs Weltall fliegt.
Nee, dann nicht mehr. Wenn die einmal losgeflogen ist, ist es vorbei. Dann haben wir das Prinzip entwickelt und dann sind wir unterwegs im All, und dann gibt's ja keinen, dann brauchst du diesen ganzen anderen Rödel nicht mehr. Welche Erfindung brauchst du dann noch? Also wir haben jetzt schon eine Kaffeemaschine, musst du dir mal vorstellen, hat mir neulich ein Ingenieur erzählt, ja. Ist so ein Gedanke, den kennst du, ne? Es gibt diese vollautomatischen Kaffeemaschinen, kennst du? Stellst in die Küche, ne, machst Kaffee rein, Pads hier, ne, Milch, Wasser, Behälter und Satzbehälter, ja. Und das Absurde an dieser Kaffeemaschine, das ist wirklich ein spannendes Thema auch für mich, es fällt ja nie alles gleichzeitig aus. Du bist die ganze Zeit mit dieser vollautomatischen Kaffeemaschine beschäftigt.
Ja.
Weil du machst das Ding an, drückst auf den Knopf und entweder ist es PET alle.
Oder das Wasser.
Oder das Wasser ist alle. Mhm. Oder der Milchschlauch ist verklebt. Mhm. Oder der Satzbehälter ist voll. Und das Ding versagt ja dann immer gleich. Das ist ja gleich aus. Also was machst du denn dann? Dann stehst du sozusagen, vor dieser Kaffee, das ist eine ADHS-Kaffeemaschine, mit der du die ganze Zeit beschäftigt bist, ja. Die verlangt deine volle Aufmerksamkeit. So. Da ist nichts automatisiert an dem Ding am Ende. Ja, was, also da nimmst du, bist du doch schneller.
Da steckt auch noch keine KI drin.
Ja, ja, da bin ich gespannt, wenn sie da eine reintun, was, was die dann macht mit dem Ganzen.
Ja, weiß
die kann
noch
ja
nicht.
Das auch nicht so
überlegen.
Ja, naja, gut. Die Kaffeeautomaten-Erfinder würden jetzt oder Hersteller würden jetzt sagen, da ist schon KI drin, ne? Also wie wir jetzt hier gerade jede App umbenennen, KI, ja, machen wir ja. So. Und das ist natürlich, und so ungefähr funktioniert für mich die KI. Du hast da was sehr Praktisches, was irgendwie einen Sinn ergibt, ne? So, aber der muss handelbar sein. Zeitlich, zeitökonomisch, ne? Also wir müssen zeitökonomisch mit dieser KI umgehen können, ja. Und dann müssen wir sozusagen, die KI hat ja noch keine physischen Prozesse, gibt ja keinen Greifarm an der Kaffeemaschine, der dann das Pad wechselt und den Satzbehälter leert und den Milchschlauch reinigt und so weiter. Das ist alles noch nicht da. Die KI ist praktisch entweder zu früh oder sowieso falsch. Das ist meine Auffassung dazu. Und dann kommt noch ein wesentlicher Punkt dazu, was mich eigentlich am Ende der ganzen Geschichte meines Nachdenkweges über fast ein Jahr oder länger an den Punkt gebracht hat, nochmal tiefer nachzudenken. Da gibt es ein interessantes Paper, das ist 2022 erschienen, von Arxiv.org. Das würde ich gerne mal noch hier zitieren. Und zwar ist es 2022 ist das erschienen und es heißt Avoiding the Great Filter, Extraterrestrial Life and Humanity's Future in the Universe. Ne, hier geht's um den Great Filter, nicht verwechseln mit dem anderen Filter oder Reset, glaube ich, oder so hieß dieser blöde Film. Hier haben wir über den Great Filter. Und der Great Filter leitet sich ab von dem Fermi-Paradoxon, dass er sagt, es gibt sozusagen extraterrestrisches Leben, aber die Frage ist, wird uns das jemals begegnen? Werden wir das finden? Und wenn ja, wie nah oder fern rutschen wir einander vorbei? So, festgestellt worden ist, um das in Kürze zu sagen, die Menschheit muss eine Schwelle übertreten, die ihre Existenz rechtfertigt, sagen wir so, ja. Da gibt's verschiedene Schwellwerte, die sagen, also der Komet, ne? Das ist einer. Sagt, kommt jetzt ein Komet oder kommt da kein Komet? Weil wir sind ja überfällig, eigentlich müsste ja jetzt bald einer kommen, ne? Jetzt ist noch ewig keiner gekommen, also muss jetzt bald mal einer kommen, so. Dann haben wir die Klimakrise, die ist auch neu. Also mit dem Klimakollaps hauen wir uns auch nochmal richtig einen rein. Und wir könnten also auch durch eine Klimakrise verschwinden, ja? So. Dann haben wir Kriege. Atomkrieg. Immer ein Thema gewesen, ne? Können wir uns mit Atomkriegen selber vernichten? Aber ja, natürlich können wir das, ne? Gar keine Frage.
Ja.
So. Und interessant ist, dass seit 2022 nun die KI auftaucht. Ja? Das ist der Punkt 2.3 im Great Filter Papier zu finden auf Arxiv. Reicht, wenn man googelt Great Filter und Arxiv, die Wissenschaftsdatenbank, ja. Und dann hat man das Paper gleich vor sich. Und Punkt 2.3 ist Artificial Intelligence, ne? Und dort wird relativ klar ausgeführt, dass die AI sowohl eine Chance ist, als auch eine Riesengefahr. Also im Sinne dessen, dass sie, also hier, man muss jetzt nicht so weit denken, aber die hat nicht ganz, na Unrecht, Recht ist sowieso nicht die Frage, aber dieses Szenario wird ja in Terminator aufgemacht mit dieser super KI, ne?
Ja.
So, und was du vorhin, Hyper-KI oder so, ne?
Hyper-Intelligence, ja.
Hyper-Intelligent KI. Und das ist natürlich eine große Frage. Wird sozusagen eine KI sich eher für oder gegen die Menschheit entscheiden, wenn die ressourcenbasiert agiert, dann braucht die uns ja nicht.
Ja, ja. Na gut, okay, das ist auch. Ja.
Ne, aber das ist jetzt eine weit geholte Theorie, die kann man auch nicht ausführen. Sagen, wird die uns vernichten, weil sie unsere Energie braucht oder so, Matrix 1, ne? Weiß man nicht, ne? So, das nicht, aber natürlich ist die KI sowohl Chance als auch Risiko. Und das ist schon mal spannend, dass das in den wissenschaftlichen, in den akademischen Kreisen, in den Forscherkreisen sozusagen neu diskutiert wird, das Thema. Man sagt hier, das ist nicht unbedingt nur eine Chance, die KI, ne? das ist jetzt sozusagen schon nicht mehr die Erschwerung, wie ich am Anfang die These des Podcasts aufgeworfen habe, sondern da geht es jetzt schon um die
Risiken,
naja,
und das Abschätzen.
Auslöschung.
Was, ja. Mhm.
Ne, das ist ja dann schon eine komplexe Krise sozusagen. Aber dieses Erschweren, das haben wir jetzt schon. Also dass uns die KI das Leben streckenweise erschwert, wenn du jetzt im Bankautomaten stehst oder so, oder zum Beispiel diesen Gap, den wir vorhin diskutiert haben, ne, wird es die Leute mit Geld geben, die können sich das leisten, die anderen nicht. Aber was passiert dann sozial, wenn die sich das nicht leisten können? Mhm. Was machen dann die anderen? Können die dann teilnehmen?
Naja, aber ich muss da mal an Asimov denken. Ich meine, da gibt's doch diese eine Szene, wo der Roboter gefragt wird, ob er denn eine Symphonie komponieren könne.
Ja.
Und
ja.
Der macht das, also es ist gar kein Problem, ja, eine Symphonie zu komponieren und Gedichte zu schreiben. Ich meine, gib doch mal bei ChatGPT ein, machen wir mal ein Haiku dazu,
macht
hierzu.
Alles.
Macht
ja.
Das super.
Ja, ja.
So.
Ja, genau.
Ist doch eine schöne Zukunftserwartung, dass wir hart arbeiten, während die KI
die Kunst,
Gedichte schreibt und
Kunst und Kultur
und Symphonien komponiert.
Kunst und Kultur durch KI.
Genau,
nee,
genau.
Ja, das ist auch im Moment tatsächlich so, weil die Prompter arbeiten ja tatsächlich im Kunst- und Kulturbereich mit der KI.
Ja.
Ne? Aber sie ist natürlich in vielen betriebsmathematischen Prozessen in der betrieblichen Informatik ist die auch schon unterwegs. Also man sollte das nicht unterschätzen, was da schon für Bereiche mittlerweile eingenommen worden sind durch KI. Und es gibt ja jetzt auch Gespräche darüber, beziehungsweise die ersten Tests laufen da sogar schon. Ne? Das also die Polizei hat zum Beispiel KIs zur Entscheidungsfindung hinzugezogen, die Wahrscheinlichkeit des Straftäters. Ne? Die sagen, das ist
Pre-Crime.
Genau, Pre-Crime. Ne? Was war das für ein Film? Oh, das war mit Tom Cruise.
Es war ein Steven Spielberg-Film, aber auf Basis eines Romans, dessen Name mir nicht einfällt. Ja.
Nee, ja, weiß aber, ja. Mhm. Aber, oder zum Beispiel Richter, mhm. Ne, die haben jetzt mittlerweile, gibt's also auch schon die ersten.
Naja, also was, wie, wo soll es das geben, bitte?
Im Strafrecht.
Aber nicht in Deutschland, nicht in Europa?
Das soll eingeführt werden, da gibt's schon Tests dazu, ja.
Tests, krass.
Geht's
Alter.
Um das sogenannte Biasing, es geht um die Frage, wie viel Prozent entscheidet ein Richter, wenn er eine KI zur Grundlage hat, die ihm eine Entscheidungshilfe darstellt, sagt, na ja, nach allen Akten, die ich jetzt hier gesehen habe, sagt die KI, wird es wahrscheinlich der Täter sein, so, ne? So, jetzt ist die Frage, wie viel davon fließt in die Entscheidung des Richters ein, und man hat festgestellt, tatsächlich, dass die Richter mit über 60-80% die Entscheidung der KI nutzen, nicht die eigenen.
Wow.
Die Fehlerquoten sind enorm.
Ja, das ist,
die sind enorm. Und das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass die Aktenlagen so groß sind und so umfassend und Verfahren in schnellerer Zeit durchgeführt werden sollen. Die KI ist sozusagen immer der Output von Effizienz. Wenn irgendwas Effizienz gemacht werden soll, dann ist die KI am Start.
Ohne Berücksichtigung des Ergebnisses. Das ist ja das Gruselige.
Absolut. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Weil dann führen wir die nächste KI ein, die den Fehler korrigiert.
Da gibt's übrigens auch noch eine ganz interessante Künstlerin. Ich würde sagen, eine Regisseurin aus New York, die algorithmisches Theater eingeführt hat.
Mhm. Okay.
Auch auf Basis von KI, sogar mit KI, ohne Darstellende. Sehr, sehr spannend. Also, es ist absurd, in welche Ebenen das hineindrückt und wie uns vor allem auch Tag ein, Tag aus ja wirklich diese positive, kollektive Zukunftserwartung irgendwie eingetrichtert wird. Diese Angst vor der Auslöschung der Menschheit durch KI oder durch AGI, meinetwegen AGI, die ist zwar da, aber natürlich eher, wenn dann in diesen Forschungskreisen, habe ich das Gefühl, weniger bei der Gesamtbevölkerung.
Naja, das ist aber verständlich, weil die Gesamtbevölkerung gar nicht so den Überblick hat über diese komplexen Vernetzungen von einzelnen KIs.
Natürlich ist das verständlich, aber es ist trotzdem beängstigend.
Ja, wobei du hast eben...
Wir sind ja diejenigen, die es durchschaut haben, logischerweise. Nein, Quatsch.
Durchschaut.
Nein, das war natürlich ein Scherz, nein.
Ja, wir befassen uns damit und das ist ja schon mal die erste Frage. Befasst du dich mit einem Problem, was in dieser Komplexität also sehr groß ist, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir jetzt besonders gute Denker sein müssen, sondern man nimmt sich die Zeit und man geht in die Tiefe und guckt nach und sieht dann, aha, guck mal, hier hast du sozusagen das Trainingsproblem, dann hast du das Erkenntnisproblem, dann hast du das Algorithmusproblem, dann hast du das Outputproblem. Problem, also hast ja zig Probleme auf der Strecke, bis eine Entscheidung getroffen ist.
Also ich denke gerade so immer noch über deine These nach, ja. Also wenn wir jetzt an diesem Punkt gelangt sind, dass die KI ins weite Weltall schwebt. So.
Ja.
Mit dem Ziel, irgendwo gibt es eine Stelle, wo du dich niederlässt und dann geht es los. So.
Ja, oder Tausende.
Ja, Tausende meinetwegen. So. Auf der Erde derweil ist ja die gesamte Konzentration fokussiert auf eben jenes Ziel. Alles wird darauf ausgerichtet sein.
Ja.
Was bedeutet das für die Menschen hier auf unserem schönen Erdball?
Tja. Ich würde das schon fast Agonie oder Lethargie nennen, was dann einsetzt.
Also immer der Blick nach oben und das Hoffen, bis man tot ist.
Ja, ja, kommt zurück, wird sich melden, macht irgendwas, ne, wird es dann so Meldungen geben, ja, KI hat jetzt Sonnensystemgrenze erreicht, KI ist jetzt in da und da und dort so, ne, und dann muss ja der Call kommen, ne, das dauert ja, man darf ihn ja nicht vergessen, also auch die Kommunikationsgeschwindigkeit wird ja nicht höher, ne? Die liegt dann auch bei 4,2 Jahren. Das heißt, du musst ja dann warten. Das ist ja dann, wenn du jetzt in Proxima Centauri anrufst, musst du 4,2 Jahre warten, ne? Da klingelst dort, dann geht einer ran, sagt Hallo, das dauert dann nochmal 4 Jahre, du bist bei 8,4 Jahren, bis es bei dir ist, ne? Und so, und dann musst du sagen Hallo und dann
also irgendwann am Totenbett werden mir meine Enkel sagen, es gab heute eine Meldung, wenn ich 80 bin oder so. Aber genau. Ich meine, bis dahin, bis zu diesem Punkt, wo das alles losgeht oder losgehen könnte, wird es doch hier bei uns in unserer Welt, wird es doch eine totale Automatisierung geben. Produktionsgewinne ohne Ende, Arbeitswelt komplett umgekrempelt, alle sind frei, alles cool, super spitzenmäßig.
Ich würde die Superlativen rausnehmen. Also eine komplette Automatisierung wird es nicht geben und die kann es auch nicht geben, sondern es wird immer mehr auf noch krassere Parallelgesellschaftsformen hinauslaufen. Weil natürlich die einen sagen, ja, nee, technisch geil, das hat man ja vorhin mit diesem ökonomischen Gap, ne? Die sagen, technisch geil, ich will ein E-Auto oder ich will irgendwie ein selbstfahrendes Auto haben, kann ich mir das leisten oder nicht? Ne?
Ja, das wird sich über Generationen wird sich das gelöst haben, das Problem.
Generationen, das sehe ich nicht mehr so.
Irgendwann werden keine Verbrenner mehr erlaubt sein, irgendwann wird dies nicht mehr erlaubt sein, jedes nicht mehr erlaubt sein. Du kannst nur noch dieses eine oder ein Produkt aus dieser Kategorie benutzen, erwerben, wie auch immer, Nutzungsrecht darauf haben. So irgendwie, ne? Also ich meine, die Zukunft ist doch gar keine so schlechte Zukunft. Wenn wir alle hier nur noch sitzen, keine Arbeit mehr haben, alles wird für uns gemacht, bis vielleicht auf ein paar physische anstrengende Geschichten, aber dafür haben wir dann wahrscheinlich irgendwelche ausländischen Menschen, die für 1 Euro die Stunde oder so irgendwas hin und her schieben. Und dann gucken wir immer nach oben.
Das sind so diese Scholzschen, ich weiß nicht, wer ihm das sozusagen reingegeben hat auf dem Kirchentag, was er da gesagt hat.
Der Kartoffelscholz,
genau, von vorhin. Der wirklich glaubt, dass wir als Deutschland eine führende Technologie.
Hat er das gesagt?
Ja, und dann hat er gesagt, deswegen müssen wir darauf achten, dass nur noch Fachkräfte einreisen, damit.
Ach so.
Ja. Damit wir als Deutsche ordentlich in Rente gehen können, weil wir ein demografisches Problem haben. Das war, glaube ich, die Scholz-Geschichte da. Und das war eine Eingebung, die war ja, also schräger geht's ja gar nicht mehr, weil das von der Idiotie ausgeht, dass die Nationalstaaten immer bestehen bleiben. So doof muss man erstmal sein, ne? Das, als Bundeskanzler muss ich wirklich sagen, es tut mir echt leid hier.
Kurz gegriffen alles, ja.
Also einfach so ein Ding rauszuhauen und dabei nicht überlegt zu haben, wie sich Geschichte tatsächlich entwickelt. Denn Geschichte entwickelt sich ja, das ist ja gar nicht absehbar, ob es in 50 Jahren überhaupt noch ein Ordnungsamt gibt und eine Parkverbotszone und so. Das sind alles Sachen, wo der ein Zeug geschwafelt hat auf diesem Kirchentag, wo ich gedacht habe, mir wird der Hunde elend. Und da geht es eben darum, dass wir als Deutschland eine aufstrebende, führende Weltindustrienation. Wo ich mal denke, Leute, womit kommt ihr denn hier um die Ecke? Wir sind sowas von draußen, das spielt überhaupt keine Rolle, weil ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt hier noch eine Grenze gibt, irgendwie in 10 Jahren. Da muss ich auch nicht darüber diskutieren, wie viele Leute ich rein oder raus oder was. Das spielt alles gar keine Rolle mehr. Diesen Punkt haben wir lange überschritten. Das ist so ein Peak, ne? Der ist, also, oder anders formuliert, wir sind da schon lange über den Rubikon. Ne?
Also ich will darauf doch eigentlich hinaus. Ich will von dir eigentlich nur das Gegenteil hören. Ich will von dir hören, dass du sagst, ja, während sich alles darauf konzentriert, Auf diesen einen Punkt, den du vorhin erwähnt hattest, wird hier alles vor die Hunde gehen. Ist es so? Wird es so? Werden wir depressiv vor uns
ja, hin? Ja, ich glaube schon. Ich glaube sogar, dass ich die ersten Wahrnehmungen habe in dem Bereich, dass ich sage, es wird, also der Gap nimmt doch immer mehr zu.
Mhm.
Also man spürt das doch auch in der Umgebung. Man sieht doch, werden immer mehr Leute arbeitslos, werden immer mehr Leute obdachlos, ne? Also es verschwindet auch immer mehr, weniger Leute haben Geld, so, also, oder immer mehr Leute haben weniger Geld, so richtig formuliert, ne? Wer hält denn das durch? Und wie lange? Was ist denn dann dein Leistungsalter? Wo hört denn das auf? Also wie willst du heute noch einem über 50-Jährigen verklickern, dass er irgendwo 3 Schichten arbeiten gehen soll?
Ja.
Und dann zu Bedingungen, Lohnbedingungen und Arbeitsbedingungen, die sind ja vollkommener Schrott. Also das ist ja, also die Leute oder die Situation, nicht die Leute, die Situation wird eigentlich immer agonischer.
Hm.
Das nimmt doch Stück für Stück zu.
Aber damit meinst du, aber das hat ja nichts mit der KI zu tun, oder?
Ja, das hat auch mit technologischem Fortschritt zu tun.
Hat was
mit Technologie? Das war ja das, was wir in den 90er Jahren schon gebetet haben, runtergebetet haben, Automatisierung, Rationalisierungsprozesse in der Arbeitswelt und so weiter, ne? Was Marx schon gesagt hat, die Ersetzung des Menschen durch die Maschine und so weiter. Und das erreicht ja jetzt einen Höhepunkt. Dass wir steuern ja auf einen höchsten Punkt zu, an dem wir sozusagen tatsächlich in bestimmten Situationen den Menschen nur noch als Zuarbeiter einer Maschine brauchen. Also da musst du dann noch was einspannen oder so, aber die Maschine selber macht doch schon die Produktion. Ich weiß nicht, das Porsche-Werk in Leipzig, wenn du dir das mal anguckst, diese modernen Erzeugungsstrecken, die da drin sind, das ist doch, wenn du dir, da gibt's Videos im Internet, da fällst du vom Glauben ab, ne, was die da, wie die das machen.
Also sind die Forderungen der FDP im Zuge des Lokführerstreiks, man möge doch bitte die Lokführer durch KI ersetzen.
Ja, ist folgerichtig.
Ist folgerichtig, ne?
Es ist folgerichtig. Das Klar, ist
alle Risiken, so, die irgendwie bestehen, ausschalten. Durch
zuerst das Humanrisiko.
Genau, das Humanrisiko, ja.
Das Humankapital wird immer mehr zum Humanrisiko. Ne? Je mehr du Leute überall einsetzt, die irgendwas bestimmen können, die irgendwas verändern können, hast du als Konzern oder als Liberale, bla bla, irgendwas Gesellschaft, hast du immer ein Risiko. So, und das Humanrisiko musst du ersetzen und da hast du ganz klar eine steuerbare KI, da gibst du was rein und dann kommt was raus. Ne? So, und das ist zumindest der Glaube zunächst erstmal zu sagen, wenn wir das einsetzen, ne, dann haben wir eine höhere Sicherheit und eine höhere Garantie von profitablen Unternehmen und von steuerbaren Unternehmen, Steuerungsprozessen und so weiter. Ich erlebe das sehr häufig, treffe Leute so Mitte 30, ne, die arbeiten irgendwo im Management, also heute heißen ja alle Manager, das hat sich auch verändert. Und die erklären dir ganz klar, wie mit diesen Prozessen, diese Steuerungsautomatisierungsprozessen, wie geil das ist. So.
Mhm.
Und du stehst so daneben und denkst ja, Alter, du arbeitest an der Rationalisierung deines Jobs einfach. Du machst das, was dazu führt, dass du irgendwann nicht mehr gebraucht wirst, weil das, was du da baust, ist ja das Programm, was dich irgendwann wegschickt.
Ja.
Also ein maximal selbstreferenzieller Prozess. Ja, man kann natürlich einwenden, sagen, ja, bei OPs hilft das, ne, da ist eine KI schon sinnvoll, oder in der Forschung, ne, Elektronenmikroskope oder was weiß ich, die irgendwas
Schrifterkennung,
ja. Ne, also es gibt schon Dinge, wo man immer sagen kann, das ist positiv, aber ich sehe bei der KI nicht diese Waage von Gut und Böse, wie sie im Allgemeinen für mich auf der Welt wahrnehmbar wäre, als existierende antagonistische Welt, in der Widersprüche und so weiter, ne, sich die Waage halten, so wie man es mal so ganz grob gesagt in der Philosophie und der Gesellschafts- und Herrschaftsphilosophie runterbricht. Bei der KI sehe ich einen klaren Überholprozess.
Mhm.
Also dort sehe ich einfach, das wird immer mehr zum Werkzeug Einzelner. Und in einer Hochgeschwindigkeit, exponentiell würde ich sagen, sind damit die menschlichen Interessen und Bedürfnisse des Einzelnen immer weiter bis hin zum fast Nullpunkt ausgeschaltet. So. Und die sind ja auch erbarmungslos. Also die KI ist ja erbarmungslos. Ne? Also
aber
wenn du dir vorstellst, ne, ja. Das ist schon die Fristenordnung hier. Wenn der das Geld nicht bezahlt, dann entscheidet die KI und sagt, der wird ihm jetzt das Haus weg, wir haben die Grundsteuer nicht bezahlt. Ne? Zack, weg. Erledigt. Ne?
Und dann musst du mal klagen, kannst du ja machen. Dann klagst du irgendwo und dann hat der Richter auch wieder eine KI und die ist mit der anderen KI verbunden. Also jetzt ist es ein bisschen trivial formuliert, ne, was ich da mache. Aber das ist, vielleicht würde jetzt auch ein Programmierer oder ein betrieblicher Informatiker sagen, ist aber sehr weit hergeholt. Ja, nee, das ist noch nicht der Zustand, aber ich glaube, dass der Zustand so eintreten wird. Der ist praktisch unvermeidbar, das wäre meine These. Ne? Die Unvermeidbarkeit unserer Selbstbeseitigung. Ja, klingt alles ein bisschen sehr dystopisch, ne? So, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was die Menschheit ansonsten auszeichnet, außer ständig in Kriege zu verfallen. Also wenn wir so eine ethisch saubere, moralisch gute Menschheit wären, dann gäbe es ja schon keine Kriege mehr. Ist ja alles, aber die nehmen ja zu. Ne? In Wucht, Gewalt, Quantität, Qualität, also Kriege wären immer krasser. Und wir stehen daneben und sagen, wir entwickeln uns als Menschheit weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt ein Apple-Phone oder ich habe jetzt dieses iPhone und dann habe ich das krasse iPad und das kann das und das und das. Aber unsere Sozialentwicklung, die würde ich sagen, ist Henne. Die kommt nicht mehr mit einfach. So, aber das hat man ja schon in den 90er und 2000er Jahren immer wieder beklagt, als es darum geht, die Börsengeschwindigkeit, ne? Also mit welcher Geschwindigkeit wird getradet, ja. Und jetzt reden sich Menschen immer noch ein und sagen, ja, nee, aber da kannst du mit einer krassen App hinterherkommen und so weiter. Nee, kannst du nicht. Also wenn das die App machen lässt, kannst du doch die Entscheidung auch nicht mehr oder nur noch App-abhängig treffen. Dann ist es ja schon gebiased. Da kommt es ja schon gar nicht mehr auf dein Entscheidungsvermögen an. Du kannst nur noch am Anfang die ersten Kreuze und Klicks einstellen und Haken dran machen und sagen, ich will das so und so haben. So, aber in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wird, Millisekunde, verkaufe ich jetzt den Baumwolllaster oder nicht, der da irgendwo durch Indien fährt, ne? Dann hast du ja gar keine Möglichkeit mehr zu entscheiden. Da kannst du ja nur sagen, hopp oder top, aber du bist ja abhängig schon davon. So, und das sehen viele Menschen gerade nicht, dass die Abhängigkeit immer mehr gewachsen ist, bis zum Geldautomaten eben. Ne? Was wollen wir mit dem Thema dann anfangen? So, also ich bin jetzt nicht deswegen depressiv. Ich sitze nicht den ganzen Tag dann vorm Computer und leide und sage, oh, wir gehen alle unter oder die Welt ist schlecht oder so, das nicht. Ich konzentriere mich dann auf die Parallelgesellschaft, muss ich ehrlich sagen, auf die Parallelgesellschaften, die eher subsistenzwirtschaftlich agieren und sagen, wie komme ich sozusagen aus dem Ding raus irgendwie? Also wie kann ich mich so weit wie möglich von dieser Entwicklung fernhalten, wenn es denn sowieso schon fast kaum noch geht? Also wie will ich Bargeld umgehen? Wie will ich das umgehen, das Kartengeld und das Bargeld und welches Tauschsystem wird dann kommen und so weiter? Und mit dieser KI kommt auch immer mehr, nenne ich jetzt mal so, Erbarmungslosigkeit. Es gibt keine ethischen, egal wie viel Selbstbekundung wir alle unterschreiben, es gibt keine ethischen Prinzipien, gesetzlich geregelte Prinzipien und Normen, auch auf der europäischen Ebene tatsächlich nicht. Für diesen Sachverhalt. Bis dahin, dass man ja irgendwann in persona der KI auch noch Rechte anerkennen muss. Das kommt ja noch dazu. Ja, also irgendwann werden wir eine KI entwickelt haben, die braucht eine Persönlichkeitsrechte. Wie legen wir das dann fest? Das ist alles noch nicht genau geklärt. Im Moment das sagen stimmt. wir ja auch noch, es gibt Hirntod, es gibt physischen Tod, ne, es gibt einen Organtod und dann gibt es einen Herztod. Aber was ist denn jetzt Leben genau? Ist dann irgendwann eine KI, weil die was alleine denken kann, hat die eine Persönlichkeit oder nicht? Ist die eine Persona oder ist sie es nicht? Und sag mal, ja, die ist keine, die kann ja nicht alles alleine entscheiden. Sag ich, ein fünfjähriges Kind kann es vielleicht auch nicht. Also wo ist jetzt die KI? Steht die jetzt genau dazwischen? Ist das ein erwachsener Mensch oder ein Kindmensch, der gerade lernt oder ne? Also wann hört das auf? Ne?
Ist das im günstigsten Falle der Weg hin zum Posthumanismus?
Posthumanismus. Postfaschisten kenne ich. Das sind die.
Ja, Postfaschisten, ja.
Italien, ja. Sag mal jetzt Postfaschisten dazu.
Genau, genau.
Ja, ich würde schon sagen, dass es den geben wird, ja. Der Posthumanismus ist auch komisch, weil das kannst du ja alles dann so nennen, ne? So Postdinosaurismus.
Na, weiß ich nicht. Ne? Also naja, das kommt auf die Entwicklung an, ne? Also wenn je effizienter das gestaltet werden wird und wir uns von den bisherigen Entwicklungen und Prozessen abkoppeln, hin Richtung radikaler Kapitalismus unter Zuhilfenahme von technischen Fortschritt, dann ist das Menschsein als solches Ja, also das ist ja nur noch, es ist ja komplett obsolet und wir werden das ja versuchen, also komplett abzukoppeln davon. Und was macht denn einen Menschen aus? All diese Dinge, die durch diese technischen Entwicklungen ja offensichtlich verloren gehen werden.
Im trivialsten aller Sinne sind die ja schon verloren gegangen. Wir müssen bleiben ja schon an der Ampel stehen und gucken, ob rot, grün, gelb, aber wir hören nicht mehr, ob ein Auto kommt oder nicht. Wir bleiben an der Ampel stehen, obwohl gar nichts kommt.
Naja, man könnte auch sagen, die Ampel ist rot und ich höre aber kein Auto und ich gehe trotzdem über die Straße und dann kommt ein E-Auto, was ich nicht höre und überfährt mich.
Naja, nee, das ist gesetzlich geregelt, das ist ein Motorgeräusch.
Ja, so. Ja, okay, stimmt, aber es, ja.
Aber hat's natürlich nicht, ist schon klar. Wenn du Kopfhörer aufhast von Apple,
die. Dann, das wäre auch noch ein Beispiel, ja. Nee, also will sagen, also das ist ja wirklich eine ganz interessante Zukunftsüberlegung, so. Oder gehen wir sogar, oder ist es vielleicht andersrum? Vielleicht kann es ja auch, kann dieser technologische Fortschritt ja auch zum Transhumanismus führen.
Transhumanismus. Schwieriges Thema.
Gerade in Verbindung mit diesen Plänen und diesen Erwartungen, irgendwo auf irgendeinem Planeten eine Möglichkeit zu finden, sich niederzulassen, ist natürlich der Transhumanismus wieder was ganz Interessantes.
Ja, das ja, aber das wäre jetzt nochmal ein Riesenthema für einen anderen Podcast.
Ja, das sowieso. Also,
welche Möglichkeiten sich dann daraus ergeben, das ist nochmal eine andere Frage. Ob wir jetzt den Mars terraformieren, also terraformieren ist. Ob wir den Mars umbauen oder ob wir den Mond umbauen oder was auch immer wir tun. Also ich glaube, dass in der Zahl die Menschen weniger werden müssen. Da gibt's einen interessanten Film aus den 90ern, der heißt Aeon Flux. Wo am Ende so eine genetische Sauberkeit, das ist ja auch bei Gattaca, ne? Gattaca ist ja auch so ein Film, die genetische Sauberkeit natürlich am Ende, zwar, also gut, bei Gattaca geht's glaube ich positiv sogar aus, weiß ich nicht, bei Aeon Flux weiß ich auch jetzt nicht genau das, aber da kommt ja auch raus, dass es am Ende immer auch mit Genetik zu tun hat. Ne? Am Ende landet es sozusagen immer in der perfekten Menschheit. Und die perfekte Menschheit kann aber nicht sehr groß sein. Das funktioniert nicht. Also das wäre dann so dieser Film Elysium, ne? Da steckt sozusagen die Idee drin, dass es sozusagen, da hast du oben die perfekte
Menschheit und unten.
Die müssen racken, damit es denen oben gut geht. Das hast du ja jetzt auch schon im Grunde, ne? Soylent Green, auch sowas. Ja. Das ist ja schon da. Nur die Frage ist, also es ist jetzt schon da, Ausbeutersystem und Benutzung und so, ne? Aber die Frage ist, wenn das dann wirklich mal passiert, dass die Menschheit durch ihr eigenes gesellschaftliches, zivilisatorisches System beginnt auszusterben.
Ja.
Wenn das Anthropozän sozusagen durch diese ganzen technologischen, umweltverschmutzenden, was weiß ich noch welche für Prozesse, sozial verrohenden Prozesse und so weiter, ausgeschaltet wird einfach. Also einfach dann bestimmte Gruppen von Menschen gar nicht mehr überlebensfähig sind. Was wir in Europa, in Deutschland especially, gar nicht mehr mitkriegen. Was ja aber in anderen Ländern schon lange der Fall ist.
Ja.
Das passiert ja schon. Und da haben einfachere Automatisierungsprozesse ausgereicht. Die brauchten keine KI, ne? Da reicht schon sozusagen der Busverkehr zwischen A und B, dass der nicht mehr leistbar ist für bestimmte Menschengruppen, ja? Aber die werden trotzdem zur Arbeit gefordert, können aber gar nicht hinfahren, können nicht pünktlich erscheinen und so weiter. Es zerstört ja alles Familien, das zerstört individuelle Leben. Also das ist da schon passiert, so. Wir in Europa haben es ja nur geschafft, diese technologische Schwelle irgendwie noch mitzunehmen. Aber jetzt kommen wir an die nächste unserer Grenzen. Mit KI. Das ist es, was ich deutlich sehe. Man kann nicht immer nur argumentieren und sagen, das ist gut, weil die KI wird das regeln und die Raumfahrt, das spitzt sich ja alles immer auf diese Raumfahrtfrage zu. Egal, was du mit Leuten redest, du wirst immer am Ende, wenn das Thema KI ist, ja, aber dann können wir endlich dann auf irgendeinem Kometen oder Meteoriten bestimmte geile Erze abbauen. Hier Elon Musk-Diskussion. Ne? Ich kann jetzt mit Artemis irgendwo Richtung Ortsche Wolke fliegen und dort Lithium abbauen. Ja, okay. Und nu? Wem gehört das Lithium? Mir, dir? Was? Die machen ja Geld damit. Das ist ja, also wenn es jetzt hier um Lithium geht, weiß ich gar nicht, geht ja da Gold, Edelmetalle jeglicher Art. Das betrifft doch aber nicht dich, mich und den Zuhörer jetzt. Das ist doch die sitzt doch da und wissen gar nicht mehr, was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Also ich gehe dann nur an die Börse und setze drauf, weil jetzt gibt's ein neues Metall, ne? Das hat's so noch nicht gegeben oder gibt's nicht sehr viel auf der Erde. Also kann ich jetzt irgendwie an der Börse da mitspielen und dann kriege ich da auch 2,35 €. Aber damit ist aber das Problem, was da ist, gar nicht mehr lösbar. Das ist die Schwierigkeit, die ich in dieser KI-Entwicklung sehe letztlich.
Also sollten wir eine Petition starten und darauf hinwirken, dass KI eher bei Kaffeemaschinen eingesetzt würde. Das wäre doch.
Damit man alles gleichzeitig ausfällt. An diesen komischen Automatendingern. Ja, nee, weiß nicht. Man kann gar keine so eine Petition, was ist das nun wiederum?
Ach, das war ein Scherz. Nein,
ja,
mir ging es um die Kaffeemaschine.
Ich habe ja auch gelacht.
Weil, also das einzig Interessante fand ich jetzt eigentlich in der gesamten Folge war die Kaffeemaschine. Das fand ich.
Ja, die war lustig, ne? Weil es ist wirklich ein lustiges Thema, diese Kaffeemaschine.
Ja. Nee, aber es ist ja symbolisch.
Symbolisch für Automatisierungsprozesse ist die Ungleichzeitigkeit von Fehlerprozessen.
Genau.
Sozusagen, ne?
Ja.
Und da gibt's.
Und da reden wir nur über eine Kaffeemaschine.
Da reden wir nur über eine Kaffeemaschine. Ja, da haben wir nicht mal bei Schrödingers Katze-Kiste angekommen. Ich habe neulich mal überlegt, laut gedacht, ob, wenn es nicht eine Katze wäre, wenn es was wäre, wenn es jetzt ein Chinchilla wäre, Schrödingers Chinchilla.
Schrödingers Chinchilla.
Schrödingers Husky. irgendwelche anderen Tiere halt nimmst einfach als eine Katze. Warum eigentlich eine Katze, ne? Aber können wir auch mal untersuchen. Ja, also summa summarum und im Fazit, ich bin nicht depressiv, ich sehe das nicht die Welt unbedingt dystopisch. Aber sie steuert, die Menschheit steuert auf eine Krise zu, wo es um sie selbst geht. Da war noch eine interessante Geschichte gelesen bei Paul Coelho und mit der will ich schließen. Es gab irgendwann mal ein Kloster in Asien und in diesem Kloster gab es einen Mönch und das war ein Zen-Mönch und dieser Zen-Mönch hatte eine Katze immer dabei, weil er die sehr liebte. Und irgendwann starb der Mönch. Und die Katze überlebte. Und die Schüler und der neue Mönch, der neue Vorsteher des Klosters, der immer diese Meditation machte, die entschieden dann, dass diese Katze mit weiterhin an den Meditationen teilnehmen sollte, obwohl eben der Mönch, ihr eigenes Herrchen, sagt man dann, ja, nicht mehr da war. Dann haben die Katze immer weiter da gehabt und das sprach sich in den anderen Klöstern rum. Und dann haben die anderen Klöster auch Katzen eingeführt zur Meditation. Das ist wichtig, weil eine Katze im Meditationsraum zu haben, erhöht sozusagen den Meditationswert. Ja, und es ging so ein paar Jahrhunderte weiter und dann wurden auch Bücher geschrieben und Erklärungen dazu verfasst, warum Katzen wichtig sind und so weiter. Und keiner hatte mehr diesen ursprünglichen Grund im Kopf, also dass der Mönch eigentlich nur die Katze liebte, weil es seine Katze war und weil die nicht woanders hinging, nahm dann die mit dem Meditationsraum. Das war ja der Ausgangsposition, Situation. Und irgendwann hat aber mal in diesem Kloster kam ein Mönch und es war immer eine Katze dabei und der hatte eine Katzenhaarallergie und dann hat die Katze entfernt aus der Meditation.
Ja.
Einfach weggetan, nicht mit reingenommen mehr, durfte dann nicht mehr an der Meditation teilnehmen, die Katze. Das kriegten dann die anderen Klöster auch mit, dann haben sie Katzen wieder ausgeführt. Der ganze Prozess hat dann 3 Jahrhunderte gedauert. Ne? Und dann gibt es dann nach 3 Jahrhunderten die ersten Bücher darüber, warum sozusagen die Katzen bei der Meditation eine Rolle gespielt haben. Das ist sozusagen die Reaktionsgeschwindigkeit der Menschheit auf Dinge. Ja? Das ist ein sehr einfaches Ding, ist noch nicht mal komplex. Ja? Und dann wird so viele Jahrhunderte, wird das immer weitergetragen, ne? Oder warum hat man Querziop auf der Computertastatur, weißt du's?
Nee, ja, aber ich kann gar nicht mehr anders tippen. Ich kann nicht mehr anders tippen.
Ja, weil die Schreibmaschinen Hebel, ne, die Typo-Hebel, die Typo-Hebel, die Typografen, ne, von der Schreibmaschine, die hätten sich verkantet, wenn du ein anderes System gemacht hättest.
Okay, ja.
Und jetzt gibt's Computertastaturen und keine Typo-Hebel mehr, ne? Macht nichts, haben wir trotzdem Querziop. Ist einfach weiter da, obwohl jede andere Tastatur effektiver wäre.
Hast du mal ohne Querz versucht zu schreiben? Ich hatte jetzt kürzlich in einem Auto ein Navigationsgerät, so ein Touchdisplay, und das war kein Querz, sondern das war alphabetisch.
Ja,
das ist ja schlimm. Also das Wahnsinn,
genau,
wie das in einem drin steckt.
Genau.
Und man das auch, also das war so schwer, das zu überwinden und herauszufinden. Dass die Buchstaben wo ganz anders sind, obwohl die ja in vollkommen richtig in alphabetischer Reihenfolge angeordnet waren.
Verrückt. Ja, so wie es unser Kopf kann ja A, B, C, D, E, F, G.
Ja, das geht schon.
Funktioniert
das
wunderbar.
Ja,
ne?
Aber unser Gehirn und unsere Hände und was wir darin verknüpfen, haben wir in den letzten, also ich, in den letzten, keine Ahnung, wie viele hundert Jahren so ausgeprägt, dass es ist schräg. Ja.
Mhm. Ja, ist da lege ich mal noch einen drauf und empfehle allen Hörerinnen und Hörern und dir auch jonglieren. Ich habe jetzt damit angefangen. Oh. Ne? Ich habe dieses Jahr das erste Mal angefangen zu jonglieren und habe erst gedacht, es geht überhaupt nicht, kann ich gar nicht. Ne? Und jetzt bin ich schon bei 3 Bällen, nicht fließend, ne? Aber läuft mit 3 Bällen ein Drive sozusagen und mit 2 Bällen in einer Hand, also es geht. Und die Übungszeit sind effektiv vielleicht, würde ich sagen, 24 bis 30 Stunden sowas, verteilt auf mehrere Tage jetzt, ne? Oder Wochen vielleicht, 2, 3 Wochen. Und es geht. Und das Interessante ist, es gibt Studien darüber und Untersuchungen.
Ich wollte fragen, wie wirkt sich das auf dich und dein Gehirn aus?
Jonglieren ist die Auge-Hand-Steuerung, betrifft also die komplette den Umbau von Motorik und fördert den Aufbau neuer Synapsenneuronen. Also du hast ein völlig neue, du entwickelst völlig neue Denkformen und schnellere vor allen Dingen, effizientere und in vielen anderen Bereichen, was eigentlich so Drogen nachgesagt wird, wie Cannabis oder so, ne, oder LSD, das erreichst du mit Jonglieren.
Oh Gott, dann werden also bald Bälle verboten werden zum Jonglieren.
Das kann passieren, ja. Also mich fixt es sehr an, mich macht das süchtig. Also ich stehe manchmal abends in meiner Küche mit den 3 Bällen und mache dann so verschiedene Figuren. Die sind jetzt nicht perfekt, ne? Sieht alles nicht super aus, kann man auch nicht sagen, muss an irgendeiner Meisterschaft teilnehmen. Aber ich merke, wie die Auge-Hand-Steuerung, das ist ja eine Auge-Hand-Steuerung, ne? nicht Hand-Auge, sondern also das Auge folgt nicht deiner Hand, sondern dein Hand folgt deinem Auge. Das ist psychologisch erwiesen. Und das verändert sozusagen dein Denken. Das macht sehr viel aus und ich habe viele, viele Freunde, die auch jonglieren und da kommt das auch her, daher kommt auch der Einfluss und ich muss sagen, je weiter die gehen im Jonglieren, umso interessanter und krasser werden auch die philosophischen Gespräche. Das ist erstaunlich.
Das heißt, wir werden in dieser Staffel 2 unseres Podcasts die Fortschritte nicht nur in jongliertechnischer, sondern auch in verbaler und
Jonglage.
Ja, genau. Und denkerische Art und Weise spüren. Ich bin gespannt.
Ach nee, das ist jetzt zu viel Voraussage. Ne? Das ist jetzt, also das würde ja bedeuten, die Katze lebt immer. Das können wir nicht machen. Wir müssen der Katze schon überlassen, was sie tut in jeder Folge. Ne?
Ja. Wenn ich jetzt hier reinkieke, ja, in die Kiste, dann sehe ich eine jonglierende Katze.
Ich hoffe, dass die Katze lebt. Darum geht's.
Das wünsche ich mir auch.
Ich hoffe, dass die Katze lebt. Auch wenn wir jetzt hier sehr viel dunkle Magie besprochen haben, KI, dunkle Magie. Aber ich hoffe, dass die Katze am Ende lebt und wir als Menschheit nicht doch so in so einem tiefen Loch landen, wie ich das hier die ganze Zeit erzählt habe, aber mir nicht wünsche, ist ja klar.
Ja.
Damit ist wie immer unklar, was passiert.
Ja. Wir schließen den Deckel und auch diese Folge und danken den lieben HörerInnen, dass sie wieder zurück sind. Und werden alsbald wieder mit einer neuen Folge aufwarten. Bis bald.
Goodbye.